Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Visite auf der Intensivstation eines Uniklinikums. Und eine von vielen Fragen: Antibiotika absetzen, neue geben oder lieber noch zuwarten? Das sind Fragen und Entscheidungen unter ganz besonderen Voraussetzungen.
Diese Patientin hat häufig Kontakt mit Krankenhäusern, deswegen auch häufig eben auch potenziellen Kontakt mit antibiotikaresistenten Erregern. Deswegen kann man da keine Antibiotika nehmen, die ein sehr schmales Spektrum haben. Die Patientin wurde deswegen von uns mit einem Breitspektrum-Antibiotikum behandelt. Bei Patienten, die so kritisch krank sind und so instabil, wenn sie da ein zu schmales Spektrum wählen und daneben liegen, ist der Patient tot, bevor sie die Diagnostik vollständigen können.
Fragen und Entscheidungen unter ganz besonderen Voraussetzungen in diesem Fall. Im Praxisalltag stellt sich die Frage nach einer Antibiotikatherapie auch häufig. Sie wird auch von Patientinnen und Patienten gestellt. Denn manche wünschen sich unbedingt ein Antibiotikum, weil sie glauben, dann schneller wieder gesund zu werden oder ohne Unterbrechung weiterarbeiten zu können. Dabei wird diese Frage heute sehr viel genauer und auch zurückhaltender beantwortet. Denn Probleme kann es manche geben. Bestehende oder sich schnell entwickelnde Resistenzen von Bakterien gegen das verabreichte Antibiotikum, dessen unerwünschte Wirkungen, die unangenehm und folgenreich sein können, nicht ausreichende Dosierung oder Verabreichungsdauer und so weiter. Im Mittelpunkt, also unserer heutigen Sendung, stehen Antibiotika mal lebensrettend, mal überflüssig. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Dr. Peter Walger ist von Hause aus Internist, er ist Intensivmediziner und Infektiologe und leitet derzeit den Zentralbereich Hygiene, Infektions- und Antibiotikamanagement im Verbund katholischer Kliniken Düsseldorf. Herr Dr. Walger, herzlich willkommen. Das ist schon eine breite Tätigkeits- oder Berufsbezeichnung im Moment, das heißt für mehrere Kliniken verantwortlich in dieser Hinsicht. Und der Zusammenhang zwischen Infektionen und Antibiotikamanagement klingt ja da schon an. Inwiefern besteht so eine ausdrückliche Beziehung?
Beides geht um Prävention. Wir haben bei dem Thema Hygiene die Prävention von Infektionen, die man im Krankenhaus erwerben kann, im Mittelpunkt. Und wir haben bei den Antibiotikatherapien die Prävention von Resistenzentwicklung und Selektion krankmachender Erreger im Mittelpunkt.
Die also überleben und dann
die dann überleben und dann anschließend neue Infektionen machen. Also der Präventionsgedanke ist gewissermaßen die Schnittstelle zwischen Hygiene und Infektiologie. Ich selbst komme aus der Infektiologie, der klinischen Medizin und bin sozusagen ein Quereinsteiger in das Hygienemanagement, weil diese Schnittstelle so enorm ist in Anbetracht der bedrohenden Situation von Multiresistenzen, dass das eine ganz wichtige Aufgabe ist.
Diese Multiresistenzen, das hört man immer im Zusammenhang mit Kliniken, mit Intensivstationen insbesondere auch. Spielen die eine große Rolle auch sonst im Praxisalltag, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, wenn ich eigentlich mit Krankenhaus, außer dass ich jemanden vielleicht dort besuche, zum Glück nicht viel zu tun habe?
Im ambulanten Bereich spielen sie schon eine Rolle, weil immer mal wieder taucht dann auch ein Patient auf, der mit einem multiresistenten Erreger besiedelt ist und dann ist vor allen Dingen in Kombination mit Unkenntnis dann viel Angst und viel Sorge, wie gehe ich damit um, aber das ist eher das kleinere Problem. Das Größere liegt in den Krankenhäusern und dort insbesondere im Schwerkrankenbereich, weil dann diese multiresistenten Erreger nicht nur Besiedler sind, sondern sie sind dann auch Infektionserreger. Das heißt, sie lösen dann Infektionen auf, die, wenn man nicht weiß, wie ihr Resistenzverhalten ist, schwer zu behandeln sind.
Sind das auch die größten Herausforderungen im Management von Antibiotikatherapien im Moment?
Sie sind eine der großen Herausforderungen. Das gilt vor allen Dingen für die Schwerkrankenversorgung, weil man dort natürlich das Spektrum so breit fassen muss, wenn man eine Infektion behandelt, deren Erreger man nicht kennt, dass man natürlich das Risiko nicht eingeht, eine Lücke offen zu halten und dann eventuell Schaden für den Patienten riskiert. Also je kränker ein Patient ist, je eher muss man an die Multiresistenzen denken. Je leichter jemand krank ist, dann kann man auch mal sehen, wie wirkt ein Antibiotikum, was nicht komplett breit ist. Und wenn man dann einen Therapieversager hat, dann kann man dann immer noch reagieren. Das geht aber nur bei leichten und mittelschweren Infektionen.
Da gleich mal gefragt, wenn man jetzt einfach mal eins gibt, was nicht so breit angelegt ist im Erregerspektrum, wie lange wartet man dann zu, ob es wirkt?
3 Tage Plus
so lange
minus,
sollte man warten?
Ja,
plus minus einen Tag?
Also die meisten Infektionen reagieren unter einer guten Therapie so nach 2-3 Tagen. Dann geht das Fieber zurück, ein Patient fühlt sich besser. Man kann das auch laborchemisch untermauern, indem man Laborwerte macht, zumindest im Krankenhausbereich. Und dann sieht man einen Response. Und diese Response-Kontrolle, die ist eigentlich so nach 2-3 Tagen sinnfällig, und dann muss man entscheiden, kann man es fortsetzen oder muss man etwas ändern.
Welche Rolle spielen die Resistenzen, von denen ja viel die Rede auch ist, die andernorts entstehen? Manche sagen, die ja unverantwortlich regelrecht provoziert bzw. gezüchtet werden, zum Beispiel bei mancher Massentierhaltung und dergleichen. Ich habe nun keinen Kontakt mit Massentierhaltung. Inwiefern bedrückt mich oder betrifft mich das möglicherweise dann doch, was dort durch Antibiotikatherapien, die verabreicht werden in großer Menge, dort passiert mit Erregern, die dann sich heraus selektieren und da ein Eigenleben vielleicht führen?
Also es spielt eine Rolle, ohne Zweifel. Am bekanntesten ist der Einfluss des sogenannten MRSAs, methicillinresistenter Staphylococcus aureus. Das kennen auch viele Laien, den Begriff MRSA, der nun angezüchtet wird, vor allen Dingen in der Schweinemast. Viele Bauern, die mit Schweinezucht zu tun haben oder mit Schweinemastproduktion, sind selbst besiedelt mit diesem Keim. Und wenn man in Regionen, wo sehr viel Schweinemast in Deutschland ist, Niedersachsen, Westfalen, einmal in die Krankenhausstatistiken guckt, dann sieht man einen erheblichen Anteil des MRSAs bei Patienten mit MRSA-Infektionen, wo man die Herkunft aus der Schweinemast herleiten kann. Das ist ein zweistelliger Prozentbereich inzwischen.
Donnerwetter, deshalb guckt man dann wahrscheinlich in diesen Kliniken ganz besonders bei den Patientinnen und Patienten.
Kontakt zu Schweinen und zur Nutztier- und Massentierproduktion ist ein Risikofaktor, der dann ein Grund dafür ist, bei Aufnahme zum Beispiel eine Screening-Untersuchung zu machen.
Wir reden von Antibiotika. Wir sollten die verschiedenen Klassen, die verschiedenen Möglichkeiten von Antibiotika einmal kurz durchdiskutieren, damit wir, wenn wir von dem einen oder dem anderen reden, grundsätzlich einmal eine Grundeinordnung haben. Welche Antibiotikaklassen gibt es? Welche haben eine Bedeutung? Es gibt dann Reserveantibiotika, ganz besondere Klassen. Die können wir vielleicht einen Moment außen vor lassen.
Am bekanntesten ist ja das Penicillin. Alexander Fleming, der es entdeckt hat, hat dafür den Nobelpreis gekriegt, 1945. Das Penicillin war hocheffektiv gegen die gängigen Infektionen, der Lungenentzündung, auch vieler Weichteilinfektionen. Und unter dem Einfluss von Penicillin sind ganz rasch diese Erreger resistent geworden. Das hat keine 20 Jahre gedauert, dass der Staphylococcus aureus zum Beispiel nicht mehr mit Penicillin zu behandeln ist. Und dann setzt die Wissenschaft ein und entwickelt neue Antibiotika. Mhm. Und eine ganz große Gruppe von neuen Antibiotika leitet sich aus dem Penicillin ab. Das sind die sogenannten Beta-Lactam-Antibiotika. Beta-Lactam ist ein Strukturbestandteil des Penicillins. Und die Entwicklung ging dann in Richtung Breitspektrum-Penicilline. Das ist eine Klasse oder eine Subklasse der Beta-Lactame. Es ging in die Richtung der Cephalosporine. Auch das sind Beta-Lactame, die dann sich in verschiedene Gruppen auch unterteilen. Und das fortgeschrittenste und das breiteste Projekt in dieser Gruppe sind dann die Carbapeneme gewesen, die bis heute die potentesten Antibiotika sind. Parallel dazu haben sich dann andere Antibiotika entwickeln lassen, die zum Teil auch aus der belebten Natur kommen, also Pilzprodukte sind. Mhm. Aminoglykoside sind eine Klasse. Und die bekannteste, die im Spektrum der Therapie von schwersten Infektionen heute auch Schlagzeilen machen, sind die sogenannten Chinolone oder Fluorchinolone.
Hyrasehemmer
auch. Hyrasehemmer sind sie auch historisch genannt worden, die heute durch die Kritik an ihren zum Teil irreversiblen Nebenwirkungen Schlagzeilen machen.
Also Achillessehnenruptur beispielsweise, aber auch andere Probleme.
Ganz genau.
Ganz unterschiedlicher Art.
Historisch waren diese Antibiotika extrem fortschrittlich. Sie sind sehr potent, töten Bakterien sehr rasch und effektiv ab, sind also lebensrettend. Und der Preis dafür sind etwa in den 80er Jahren entwickelt worden. Also der Preis heute, dass wir erkennen, sie machen mehr Resistenzen, sie selektieren mehr Erreger, als dass sie Probleme lösen und vor allen Dingen was diese Nebenwirkungen anbelangt, die Sie gerade schon erwähnt haben mit den Bindegewebs und den neurologischen Nebenwirkungen. Da erkennt man eben doch nach 30, 40 Jahren, dass deren Zeit abgelaufen ist.
Trotzdem sind die sehr beliebt. Also wann immer ich mit jemandem spreche, da der oder die vom Urologen kommt, aus dieser Klasse haben sie was bekommen, wenn da eine Infektion ist.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Das Wissen aus den Daten der medizinischen Wissenschaft sich erst sehr, sehr langsam umsetzt in der Praxis. Wir reden da auch von den Problemen. In den Leitlinien stehen gute Rahmenbedingungen drin. Wer hält sich an Leitlinien? Also da sind wir mitten in einem Bereich, wo wir den Alltag, den medizinischen Alltag kritisch unter die Lupe nehmen.
Hätte noch immer Jodie Youngen, war immer gut. Ne?
Einmal und das und das, ist ja dann auch noch billig. Das ist dann auch noch ein wesentliches Argument. Die meisten dieser Antibiotika sind heute aus dem Patentschutz raus. Sie haben viele Nachproduzenten, sind billig geworden. Und deswegen spielt das auch eine zentrale Rolle, warum sie eingesetzt werden.
Aber eine klare Botschaft aus Ihrer Sicht als Experte, nun auch gerade für Antibiotikamanagement, wie würde das lauten bei diesen ambulant zu behandelnden Infektionen, beispielsweise im Urogenitaltrakt?
Die Chinolone, diese Gruppe, spielt in den ambulanten Infektionen in der ersten Wahl keine Rolle mehr. Sie sollte keine Rolle mehr spielen. Sie haben ihre meisten Indikationen verloren. Sie dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn es keine Alternative gibt. Also strengste Maßstäbe. Im stationären Bereich gilt dasselbe. Die Chinolone sind aus den meisten Leitlinien als Primärtherapie mittlerweile eliminiert worden. Sie spielen nach wie vor eine große Rolle, wenn man gezielte Erreger bei gezielten Infektionen gezielt behandeln möchte.
Lassen Sie uns noch mal auf diesen Spezialfall zurückkommen. Krankenhaus, insbesondere dort Intensivstation. Dort geht es ja um unter Umständen auch tatsächlich um Leben und Tod. Es muss rechtzeitig gezielt ausreichend gegen bakterielle Infektionen vorgegangen werden. Wir haben schon einen Ausschnitt gehört aus dem, was mein Kollege Martin Winkelheide auf einer Visite im Kölner Uniklinikum auf einer Intensivstation erlebt hat. Jetzt hören wir etwas mehr von ihm, seine Reportage.
Wir sind eine 14-Betten-Intensivstation.
Universitätsklinik Köln. Oberarzt Dr. Alexander Shimabukuro Vornhagen ist an diesem Tag zuständig für die Intensivstation 4b.
Wir sind eine internistische Intensivstation, das heißt, die meisten unserer Patienten haben eher internistische Probleme, vorwiegend Patienten mit Krebserkrankungen, schweren Infektionen, Nierenerkrankungen.
Die Zimmer, Einzelzimmer, sind mit allem ausgestattet, was gebraucht wird, um schwerkranke Menschen zu überwachen und zu behandeln.
Wir stehen jetzt im Augenblick vor so einem typischen Intensivmedizinzimmer mit einer Patientin, die im Augenblick auch künstlich beatmet ist.
Eine Frau Mitte 50. Vor Jahren hat sie eine neue Niere bekommen. Sie muss nach wie vor Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems bekommen. Vor einiger Zeit ist ihr ein Lungenflügel entfernt worden. Die Frau hatte ein Bronchialkarzinom, Lungenkrebs.
Diese Patientin stellte sich kürzlich eben bei uns in der Klinik vor mit Luftnot, die rasch voranschritt und wurde deswegen bei uns auf die Intensivstation aufgenommen.
Der Verdacht: Lungenentzündung.
Aufgrund der Tatsache, dass sie nur eine Lunge hat, mussten wir natürlich auch rasch reagieren und auch rasch antibiotisch behandeln. Diese Patientin hat häufig Kontakt mit Krankenhäusern, deswegen auch häufig eben auch potenziellen Kontakt mit antibiotikaresistenten Erregern. Deswegen kann man da keine Antibiotika nehmen, die ein sehr schmales Spektrum haben. Die Patientin wurde deswegen von uns mit einem Breitspektrum-Antibiotikum behandelt. Ziel ist danach eben auch möglichst schnell herauszufinden, handelt es sich denn wirklich um eine bakterielle Infektion und kann man eventuell das antibiotische Spektrum verengen, das heißt deeskalieren nennen wir das auch häufig, oder kann man das Antibiotikum auch absetzen, weil es sich eben nicht um eine bakterielle Infektion handelt.
Einige Räume weiter. Ein Patient, Mitte 70. Er war wegen Atemnot ins Krankenhaus eingeliefert worden. Weil sein Zustand trotz Beatmung mit reinem Sauerstoff immer kritischer wurde, übernahm die Universitätsklinik Köln seine Behandlung. Eine Maschine übernimmt die ausgefallene Lungenfunktion. Das ECMO-Gerät belädt außerhalb des Körpers die roten Blutkörperchen mit Sauerstoff.
Sodass der Patient zum einen ausreichend mit Sauerstoff versorgt und zum anderen die Lunge eben auch die Zeit hat, sich zu erholen und wir auch die Zeit gewinnen, zusätzliche diagnostische Maßnahmen zu ergreifen, herauszufinden, weswegen es dem Patienten so schlecht ging.
Der Patient litt an einer Virusgrippe, einer Influenza. Von der viralen Lungenentzündung hat er sich erholt, aber jetzt leidet er an einer bakteriellen Lungenentzündung, eine Folge der Beatmung auf der Intensivstation.
Und die muss dann auch antibiotisch behandelt werden.
Auf der Intermediate-Care-Station. Die Zimmer sind ähnlich ausgestattet wie auf der Intensivstation.
Schwächer und seit 2,5 Monaten im Bett und liegend.
Der Patient, er war am Vortag aus seiner anderen Klinik in die Universitätsklinik Köln gekommen. Der Mann leidet an einer rheumatischen Erkrankung. Die Vermutung war zunächst, eine Infektion könne die Ursache sein für seinen schlechten Gesundheitszustand.
Die Kollegen hatten ihn zuletzt mit einem Breitspektrum-Antibiotikum behandelt, zusätzlich noch ein Medikament gegen Pilzinfektionen.
Ist denn klar, was er hat, oder sind Sie im Moment noch auf der Spurensuche?
Wir haben einen Verdacht, den wir bisher noch nicht erhärten können, gehen aber davon aus, dass es jetzt führend gar keine Infektion ist. Und dementsprechend würden wir jetzt eben auch die antimikrobiellen Medikamente, das heißt die Medikamente gegen die bakterielle Infektion und gegen die vermeintliche Pilzinfektion, absetzen. Und dann erstmal schauen, finden wir denn wirklich Hinweise für eine bakterielle Infektion, machen Antibiotika da gegebenenfalls Sinn? Oder ist es eben was, was gar nichts mit einer Infektion zu tun hat, sondern eben zum Beispiel entweder mit seiner rheumatologischen Erkrankung oder auch manche bösartigen Erkrankungen können ähnliche Symptome machen. Da sind wir gerade im Augenblick noch dabei, das rauszufinden.
Auch auf der Intensivstation spielt die Frage, viral, bakteriell, braucht es ein Antibiotikum, eine große Rolle. Ganz groß ist diese Frage ja in der Praxis, im Alltag. Der Patient, die Patientin mit Husten kommen zum Hausarzt seit 2-3 Tagen. Es gab einen fieberhaften Infekt, vielleicht dauert der noch an. Braucht es ein Antibiotikum oder nicht? Was gibt es dort für Entscheidungshilfen heute?
Man hat gesehen, dass wenn im ambulanten Bereich Laborwerte schnell zur Verfügung stehen, die Höhe der Entzündungsaktivität zeigen, man grob diskriminieren kann zwischen einer viralen und einer bakteriellen Genese. Bakterielle Entzündungen, also Infektionen, machen eher höhere Werte.
Ich kenne unsere Hörerinnen und Hörer an der Stelle. Die wollen genau wissen, was wird untersucht, damit man das unterscheiden kann.
Es gibt zwei Standards. Das eine ist das C-reaktive Protein. Das ist ein Protein, was
CRP.
Das CRP, was relativ träge reagiert. Also die Infektion von heute macht erst übermorgen ein erhöhtes CRP. Und als Alternative gibt es ein schneller wirksames, eine schneller wirksamere Substanz, ist das Procalcitonin. Mhm. Da weiß man nicht so ganz genau, warum es auf bakterielle Entzündung anders reagiert als auf Viren. Es tut es aber.
Und die Werte sind dann höher und man kann sagen, das ist wahrscheinlich eine bakterielle
Entzündung. Und sie sind schneller hoch und sie gehen auch schneller zurück. Es ist etwa ein 8-Stunden-Zeitraster.
Die Sprechstunde im Internet. Zum Nachhören und Nachlesen. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde.
Ja, und wir sind zurück mit der Hauptthematik, nämlich dem Thema Antibiotika, mal lebensrettend, mal überflüssig. Dr. Peter Walger, Internist, Intensivmediziner, Infektiologe, der bei den katholischen Kliniken Düsseldorf den Zentralbereich Hygiene, Infektions- und Antibiotikamanagement leitet, hat ihre Fragen gesichtet. Und da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, zum Beispiel äußerlich angewendete Antibiotika. Möchte eine Hörerin wissen, welche Auswirkungen hat das auf Resistenzen?
Also sie haben Resistenzen, machen auch Resistenzen, aber die äußerliche Anwendung ist natürlich eine Indikation, die vielleicht bei Augeninfektionen eine Rolle spielt. Sie sollte bei
der Haut manchmal, aber Haut, das machen die, lassen die schon weg, ne?
Ja, das sollte man eher nicht machen. Also der Kliniker liebt diese sogenannte topische Anwendung überhaupt nicht, überlässt es dem Augenkliniker und andere Indikationen gibt es eigentlich nicht.
Eine Hörerin ist jetzt schon am Telefon, Frau Hahn. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Ich habe Blasenentzündung. Die kommen ganz plötzlich, wenn ich kalte Füße hatte und das nicht gemerkt habe. Ständiges Wasser lassen und brennen. Und in dem Zustand kann man ja nie zum Arzt gehen. Und meine Waffe ist immer das Antibiotikum Phosphomycin 3000. Das hilft innerhalb von 3 bis 4 Stunden. Die Urologin gibt es ungern als Vorbeuge. Aber wenn ich auf Reisen gehe oder es ist so am Sonntag, da brauchte ich ja was. Ist es nur schädlich, wenn ich das nehme? Oder sollte ein anderes Antibiotikum mir verschrieben werden?
Vielen Dank für diese Frage. Es ist zumindest kein Gyrasehemmer oder eben halt diese Gruppe, wo Sie gesagt haben, nee, sollte man eigentlich ganz vorsichtig und zurückhaltend mit sein. Es ist ein anderes Antibiotikum. Worum handelt es sich und was ist Ihre Einschätzung?
Also zunächst einmal ist das eine leitliniengerechte Behandlung. Es steht in der Leitlinie, wie man eine unkomplizierte Zystitis, also einen Harnwegsinfekt, behandeln kann mit einer Einmalgabe. Wir als Kliniker lieben diese Substanz im ambulanten Bereich nicht. Sie ist extrem potent. Sie ist gerade in der Intensivmedizin eine Substanz, die dann allerdings nicht als Tablette oder als Granulat intravenös gegeben wird, ein extrem breites Spektrum hat. Also es ist, wenn man so will, Perlen vor die Säue, sie für einen unkomplizierten Harnwegsinfekt zu gebrauchen. Man fürchtet auch Resistenzentstehung, wenn man das häufig nimmt. Ich würde Ihnen, liebe Patientinnen, empfehlen, einmal sich urologisch untersuchen zu lassen mit der Frage, warum haben Sie diese rezidivierenden, das heißt häufigen Harnwegsinfekte? Das klingt nicht mehr nach einem unkomplizierten nach einer unkomplizierten Infektion. Und vielleicht findet sich ja eine Ursache, die vorbeugend dann Sie davor schützt.
Gibt es denn eine Möglichkeit, auch mal zu gucken, welches Erregerspektrum dort hintersteht und wie diese Erreger, die immer wieder gefunden werden, dann auf andere Antibiotika reagieren würden?
Durchaus, aber auch das sind Antibiotika. Die Leitlinie bietet auch mehrere Alternativen. Es gibt ein neues Beta-Lactam-Antibiotikum, Piv-Methylenam, ist in Skandinavien seit über 10 Jahren im Gebrauch, dort führend die Substanz. Ich würde sie extrem sinnvoll erachten, auch gegen multiresistente Erreger, die auch da eine Rolle spielen können, einzusetzen. Deutlich nebenwirkungsärmer, aber das muss dann natürlich auch ein Arzt verordnen. Das ist eine Tabletteneinnahme über 3 Tage. Auch das kann man dann mal mit in den Urlaub nehmen und sich behandeln, wenn es dann zu einem Harnwegsinfekt kommt.
Mit Blick auf die Nachrichten, bitte um eine ganz kurze Antwort. Auch eine Frage, die häufig gestellt wird. Gibt es neue Antibiotika in Aussicht?
Nicht für den ambulanten Bereich in absehbarer Zeit. Es sind eigentlich eher MeToo-Präparate, neue Produkte mit altem Inhalt. Ja. Wirkliche Innovationen sind in den nächsten Jahren nicht wirklich zu erwarten.
Wahrscheinlich ein ganz großes, möglicherweise auch gesundheitspolitisches Problem. Über Antibiotika geht es in unserem Schwerpunkt und ins Studio nach Sichtung Ihrer Fragen. Zurückgekehrt ist Dr. Peter Walger vom Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf und er ist Internist, Intensivmediziner und Antibiotika-Management-Spezialist und er hat eine Unzahl von Fragen mitgebracht. Fangen wir mal an, die ein Stück abzuarbeiten, nämlich beispielsweise die Auswirkung auf die Darmflora von Antibiotika. Ist die gleich bei oraler und intravenöser Gabe?
Sie ist bei oraler höher, insbesondere dann, wenn die Antibiotika nicht vollständig absorbiert werden, also wenn sie nicht aufgenommen werden, übergehen ins Blut. Sie sind auch bei ein paar enteralen Antibiotika hoch, wenn die über die Galle ausgeschieden werden.
Ah, okay, das muss man mit bedenken. Dann gibt es nämlich doch diesen Kontakt mit der Substanz dann wieder.
Oder grundsätzlich fürchten wir die Durchfallerkrankung, weil sie im Wesentlichen durch eine Erregerselektion bedingt ist. Sogenannte Clostridium difficile Colit ist eine Dickdarmentzündung. Das ist ein Erreger, der überlebt unter dem Antibiotika-Einfluss, überwuchert dann die Darmflora und macht dann schwere Entzündungen, die zum Teil tödlich verlaufen. Also Durchfall unter Antibiotikatherapie bedeutet immer, möglichst das Antibiotikum absetzen, kritisch hinterfragen, ist es nicht schon überflüssig, es überhaupt noch zu nehmen und im Zweifelsfalle dann den Durchfall aktiv zu behandeln mit einem Antibiotikum, was oral gegeben wird, speziell gegen Clostridium difficile effektiv ist.
Das heißt, man muss aber erstmal wissen, ob es sich um einen solchen Keim handelt, der diesen Durchfall verursacht. Denn Durchfall kann ja doch recht häufig leider vorkommen bei der Antibiotikatherapie.
Ja, man wartet nicht auf den Erregernachweis, wenn es sich um eine schwere Dickdarmentzündung handelt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Clostridium difficile handelt, dann sehr hoch ist. Man fängt dann, wie wir medizinisch sagen, empirisch an, wartet nicht auf den Erregernachweis, kann es dann natürlich sofort absetzen, wenn der Erreger nicht nicht gefunden wird.
Muss man das im Krankenhaus dann machen lassen?
Ja,
kann das so schwerwiegend sein?
Ja, es gibt über 100.000 Fälle pro Jahr in deutschen Krankenhäusern mit dieser Dickdarmentzündung. Es ist also eines der relevantesten Nebenwirkungen von Antibiotikatherapien. Für uns ein ganz großes Problem, weil es auch gleichzeitig ein hygienisches Problem ist. Die Keime verbreiten sich über Sporen im Krankenhaus. Sie sind also Teil der Krankenhausinfektionen durch eine Sekundärübertragung. Richtiges Problem.
Hat die Behandlungsdauer damit zu tun? Die Behandlungsdauer ist ja in der letzten Zeit auch immer wieder ein Thema gewesen. Es würde viel zu lange gegeben, so ein Antibiotikum. Was ist daran?
Grundsätzlich gilt, je länger ein Antibiotikum gegeben wird, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Nebenwirkungen auftreten. Und Teil der Nebenwirkungen ist eben auch diese Erregerselektion durch Clostridium. Grundsätzlich kann man sagen, dass alle wissenschaftlichen Daten der letzten Jahre zeigen, dass die kurzen Behandlungszeiten, wenn sie dann beforscht werden, genauso effektiv sind wie die langen. Also wir haben, wenn man so will, einen generellen Trend zu kurzen Behandlungsdauern oder umgekehrt gesagt, in der Regel behandeln wir in Deutschland, nicht nur in Deutschland, in Europa, Infektionen viel zu lang.
Jetzt aber dann die Frage, also in der Praxis gibt es eben halt nun sehr viele Fälle, wo sich die Überlegung stellt und wenn dort zur Antibiotikatherapie gegriffen wird, wie lange sollte das sein in einem akuten Fall? 3 bis 5 Tage ist dann Schluss?
Die meisten schweren Infektionen im ambulanten Bereich sind mit 5 Tagen ausreichend zu behandeln. Bei Harnwegsinfekten sogar nur 3 Tage. Auch Weichteilinfekte, das ist ja auch eine häufige Ursache für antibiotische Behandlung im ambulanten Bereich, 5 Tage. Selten, dass wir länger als 5 Tage behandeln. Und wenn wir dann eine Entscheidung treffen, ist das eine aktive Entscheidung, weil wir sehen, die Infektion heilt nicht ab. Wir haben Gründe zu überlegen, ob wir überhaupt richtig liegen mit unserer Antibiotikawahl.
Eine Hörerin aus Hannover ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich bin im August 16 an der Hüfte operiert worden und musste dann mehrmals operiert werden. Ich habe sehr viel Antibiose bekommen. Täglich Infusionen durch den ZVK und jetzt soll ich aber nochmal operiert werden und ich habe ganz große Sorge, ob der Keim nochmal aktiviert wird, weil ich auch Probleme habe mit den Darm nach wie vor. Ich habe das nicht verstanden, dass ich sehr viel noch Durchfall habe. Ich habe den Arzt gefragt, aber er hat mir leider keine Antwort gegeben im Anna-Stift.
Darf ich Sie fragen, haben Sie eine künstliche Hüfte noch?
Ja, zum zweiten Mal eingebaut.
Und die macht auch aktuell noch Probleme durch eine Infektion?
Die macht auch noch Probleme, ja.
Also es gibt ganz klare Kriterien, ob man in Ihrem Fall nicht die Hüfte rausbauen muss, um die Infektion grundsätzlich erstmal zu sanieren und dann in einen keimfreien Zustand eine neue Hüftprothese einzubauen. Diese Frage kann ich natürlich telefonisch jetzt nicht gut beantworten. Aber das ist der Kern des Problems. Wenn ein Fremdkörper noch in Ihnen drin ist, diese künstliche Hüfte ist ein Fremdkörper, dann lässt sich die mit einer antibiotischen Therapie nicht sanieren.
Aha. Das bedeutet, das wäre, möge die Hörerin dann noch mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten
besprechen. Das müssen Sie mit Ihren behandelnden Ärzten, möglichst mit einem Spezialisten, der auch diese Infekte behandeln kann, die durch Prothesen verschlimmert werden.
Gute Wünsche nach Hannover. Aus Schwerte gibt es jetzt eine weitere Anruferin. Eine Dietrich? Hörerin, ja. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo.
Guten Tag, grüß Sie. Ich leide seit circa 15 Jahren an Bronchiektasen. Das ist so eine Lungenkrankheit. Und mir wurde von Anfang an gesagt, die kriegen Sie irgendwie nur mit Antibiotikum weg. Das heißt, also mir geht es vom Körperlichen her sonst sehr gut. Aber wenn ich die habe, muss ich die eben halt nehmen. Und ich habe im letzten Jahr 8-mal Antibiotikum genommen. Und das gefällt mir natürlich auch nicht. Und ich wollte fragen, ob ich da noch eine andere Lösung habe.
Also was? Die Bitte erst einmal Bronchiektasen zu erklären.
Ja, Bronchiektasen sind Erweiterungen der tiefen Atemwege durch chronische Entzündung oder angeborene Defekte der Schleimproduktion. Wahrscheinlich haben Sie eine chronische Atemwegserkrankung, chronische Bronchitis oder sogar eine Mukoviszidose.
Rhinitis und Sinusitis und so.
Mhm.
Nebenhöhlengeschichten.
Ja, und diese Bronchiektasen sind natürlich ideale Nährböden für bakterielle Besiedlungen und aus denen entstehen immer wieder Lungenentzündungen. Also sie sind sicher eine Patientin, die dringend in ein für Bronchiektasiebehandlung spezialisiertes Zentrum sich vorstellen sollte. Die Ärzte haben dann sehr viel Erfahrung, gerade mit der häufigen Antibiotikatherapie. Und in ihrem Falle würde ich sagen, da wird man auf die Idee kommen, ihnen inhalativ Antibiotika zu geben. Das heißt, sie atmen dann Antibiotika in einer definitiven Konzentration ein, um dann vor Ort die Keime abzutöten. Dazu muss man wissen, welche Keime es sind und wie sie resistent und empfindlich sind. Das wäre sicherlich die Lösung.
Also da gibt es den Hinweis, der dann vielleicht zu einer Veränderung, Verbesserung auch mitführen könnte. Gute Wünsche nach Schwerte. Jetzt gibt es noch einen anderen Hörer. Schönen guten Tag. Hallo?
Ja, Herr Lange, hallo.
Schönen guten Tag. Ihre Frage bitte. Ja, Sie sind auf Sendung.
Ja, ich war vor etwa 10, 15 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das her ist, in den USA, hatte eine Halsentzündung, ging dort zum Arzt und stellte sich heraus, dass er ganz gut Deutsch sprach. Der hatte nämlich am Tropeninstitut in Hamburg studiert, hat er erzählt. Der nahm also einen Spatel und nahm einen Q-Tip. Dann machte er einen Abstrich tief im Hals, ging ans Fenster, da stand ein Mikroskop, strich das auf dem Objektträger, guckte durch und sagte, ach, das ist ganz einfach, da gehen Sie zu meiner Mitarbeiterin, da kriegen Sie Citromax und das ist in 3 Tagen weg. Dann haben wir uns noch so ein bisschen unterhalten über Deutschland und so weiter. Das Ganze hat mich $80 gekostet, habe ich auch ganz problemlos wiederbekommen von meiner Auslandskrankenversicherung. Und dann hat mir die Mitarbeiterin gleich eine Tablette, also so Kapseln, ne, mit dem Wasser gegeben, gleich nehmen. Und am nächsten Tag eine genommen und da habe ich also schon eine schlagartige Verbesserung gespürt und am übernächsten Tag aus. Und jetzt frage ich mich, nachdem ich jetzt die Sendung gehört habe und Ihr Studiogast hier von, also so kam das jedenfalls bei mir an, sehr umständlichen Laboruntersuchungen, die auch länger dauern, bis mal herauskommt, welches Bakterium das ist, warum gibt's das, geht das hier nicht? Ich meine, man muss doch einem Arzt beibringen können, anhand von Mikroskop irgendwelche Unterschiede von Bakterien feststellen zu können. Muss man nicht lang und breit irgendwelche Laboruntersuchungen machen. Und dann kann man doch ganz gezielt ein Antibiotikum geben, oder?
Also im Falle der Halsentzündung ist das auch in Deutschland üblich, dass man einen Schnelltest machen kann. Da geht es im Wesentlichen um die Frage, ist das bakteriell oder viral? 85% der Halsentzündungen sind auch hier viral. Und wenn jemand hohes Fieber hat und dicke, eitrige Beläge, dann macht man auch hier in Deutschland, wenn man es gut macht, einen Schnelltest und dann weist man die Erreger nach und kann die dann auch mit einem Penicillin behandeln. Also das gelingt hier genauso schnell. Wenn man andere Infektionen hat und man will einen Schnelltest haben, dann ist das nicht umständlich, sondern die sind auch in 10 Minuten da, wo man unterscheiden kann, ist das bakteriell oder viral und kann dann auch die Entscheidung für ein Antibiotikum wählen. In Ihrem Falle würde ich den Unterschied zwischen den USA und Deutschland nicht so groß ansehen, wie Ihre Erfahrung spricht. Immerhin sind Sie ja gut behandelt worden.
Vielen Dank aber auf jeden Fall für dieses Beispiel, was dann auch einzuordnen war. Danke also für den Anruf und da sind wir, was Antibiotika-Behandlung angeht, bei einer Frage aus Berlin von einer Hörerin. Haben Sie schon etwas zu Antibiotika, die kleinen Kindern 2 bis 3 Jahre alt verschrieben werden, zum Beispiel bei hohem Fieber gesagt? Das ist jetzt so ein Blick in die Pädiatrie. Gibt es da immer noch diese Neigung, wenn hohes Fieber, dann Antibiotikum? Wie ist es bei Kindern?
Auch dort gibt es klare Kriterien. Die Kinderärzte sind natürlich diejenigen, die oft sehr viel Antibiotika verschreiben. Auch dort findet eine intensive Diskussion statt, wie man das verbessern kann. Fieber alleine ist kein Kriterium für einen bakteriellen Infekt. Auch dort muss der Kinderarzt die Entscheidung fällen, ist das bakteriell oder sonst wie verursacht, in der Regel viral. Aber da jetzt in die Tiefe zu gehen, das würde jetzt auch meine Kompetenz überschreiten.
Lassen Sie trotzdem ein, zwei Beispiele noch nehmen von den vielen Hörerinnen und Hörern, die hier uns geschrieben haben. Seit circa 14 Monaten leidet ein Hörer unter einer Gehörgangsentzündung vom niedergelassenen HNO bzw. Hausarzt mit verschiedenen Antibiotika, mit Cortison, jetzt auch mit Pilzmittel behandelt. Keine Besserung, kann da auch ein resistenter Keim vorliegen. Es wurde noch keine Erregerbestimmung durchgeführt. Was wäre da zu raten?
Also die ist auf jeden Fall nötig, so wie ich dieses Beispiel interpretiere, ist das eine typische chronische äußere Gehörgangsentzündung. Da spielen Pseudomonas aeruginosa, das ist einer der großen Problemkeime mit auch sehr viel Resistenzen, eine zentrale Rolle. Den sollte man nachweisen und dann die Behandlung auch gezielt diesem Keim anpassen.
Das hat meine HNO-Ärztin vor einiger Zeit auch mal gesagt, das sei der große Furcht- und Angstkeim, den die dort hätten. Wie kommt denn der da rein? Wo ist denn der in der
Umwelt? Durch Wasser. Das ist eigentlich ein wasserführender Keim, der durch externe Einflüsse, in der Regel Wasser, dann in den Gehörgang kommt, Schwimmbäder,
Teich,
Duschen, wie auch immer. Es ist ein klassischer Umweltkeim. Und wenn der sich da erstmal festsetzt, dann hat er die Neigung, dort auch zu persistieren und macht dann diese chronischen Probleme. Da muss man auch sich sehr speziell mit einem guten HNO-Arzt verbinden, um dann eine Lösung zu finden.
Ich reagiere, schreibt eine weitere Hörerin, auf die meisten gängigen Antibiotika wie Penicillin, Ciprofloxacin, Clindamycin, Avalox, Cefuroxim. Allergisch, hatte schon mehrmals eine anaphylaktische Reaktion, also richtig große, auch mit Kreislaufreaktionen. Welche Möglichkeiten bleiben da für mich, falls ich ein Antibiotikum benötigen sollte?
Also dieser Patientin würde man raten, sich umfassend allergologisch testen zu lassen. Das kann man nicht jetzt aus dem Stand heraus beantworten. Es ist ungewöhnlich, es ist eine Ausnahme, dass man gegen so viele Antibiotika auch verschiedener Klassen gleichzeitig allergisch reagiert. Aber diese Fälle gibt es. Da braucht man eine spezielle allergologische Diagnostik, um dann die Lücken zu finden, die dann noch bleiben, um behandelt zu werden.
Gibt es ein Signal für diese Hörerin, nämlich es gibt noch genügend andere Klassen, im Bedarfsfall wird man etwas finden können?
Also die Liste, die Sie dort gerade zitiert haben, lässt erkennen, dass es dort noch Alternativen gibt, aber sie müssen genau definiert werden. Und auch innerhalb der Klassen gibt es unterschiedliche Substanzen. Allergie ist nicht immer eine Klasseneigenschaft. Eine Klasseneigenschaft ist auch eine Substanzeigenschaft, sodass man tatsächlich da auch einzelne Substanzen testen muss.
Also auch innerhalb einer Klasse kann es dann noch Chancen geben.
Ganz genau.
Dann ist nicht die gesamte
Ganz genau.
Klasse oder Gruppe dort perdu. Frau Hansen aus Berlin, sehe ich das richtig, ist noch am Telefon?
Ja.
Schönen guten Tag. Ihre Frage bitte, Frau Hansen.
Ja, nach einer schweren Bronchitis oder während einer schweren Bronchitis bekam ich Amoxi 1000 verordnet. Und zwar das 20 Tage lang. Und das macht mich ein bisschen stutzig, weil Sie immer von 5 Tagen oder sprechen.
3 auch manchmal.
Nun ist meine Frage, kann ich meinen Darm wieder ein bisschen aufmuntern mit Probiotika? Ist das ein Mittel, was ich da einnehmen könnte?
Also die Empfehlungen zu Probiotika sind sehr breit. Es gibt dort keinen guten Standard. Ich kann Ihnen da keine Substanz empfehlen. Es gibt auch keine Empfehlung in Leitlinien, wo man sagt, das hilft und das hilft nicht. Aber es schadet nicht. Es ist durchaus sinnvoll und Sie sollten das versuchen. Allerdings sollten Sie Symptome haben, die Anlass geben, dass Sie sich behandeln. Also wenn Sie Durchfall haben oder eine Neigung zu einem unruhigen Darm, dann ist das sicherlich eine Möglichkeit.
Mhm. Vielen Dank. Und da ist klare Frage, klare Antwort, könnte man feststellen an der Stelle. Schönen Tag nach Berlin. Und eine andere Frage von einer Hörerin, warum wird nicht erstmal getestet bei Bakterien? Ist das keine Kassenleistung? Ich vermute, sie bezieht sich auf Harnwegsinfekte.
Also im ambulanten Bereich sind die allermeisten bakteriellen Erreger bekannt, vom Spektrum her, von der Wahrscheinlichkeit her. Und die Leitlinien, die sagen, wie behandle ich jetzt ohne Kenntnis des konkreten Keims, also kalkuliert, decken eigentlich das meiste der Erreger ab. Und diejenigen, die nicht abgedeckt sind, müssen eben erkannt werden, indem etwas nicht hilft. Also die Neigung, primär so breit zu behandeln, dass alles abgedeckt wird, würde das Problem nur verschlimmern. Also insofern brauchen wir nur für sehr wenige ambulant erworbene Infektionen primär eine Erregerdiagnostik. Das Beispiel mit den Harnwegsinfekten ist natürlich das, wo wir die meisten Probleme mit Resistenzen haben. Und da empfiehlt sich natürlich, zumindest wenn man wiederholt, Harnwegsinfekte hat eine Erregerdiagnostik.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank vor allem an unseren Studioexperten Dr. Peter Walger, Internist, Intensivmediziner, Infektiologe und den Zentralbereich leitend für Hygiene, Infektions- und Antibiotikamanagement im Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter, Mikrofon.